Dort glühten weit weg flackernde Lichter, die offensichtlich von einer über die Nacht kampierenden Händlerkarawane kommen musste. Denn Händler reisten nie bei Nacht. Das Herz des jungen Mannes hüpfte, denn morgen würden die Händler ihren langsamen Weg fortsetzen und den Trampelpfad am Berg entlang nehmen und ohne Zweifel ihr Lager am See aufschlagen, bevor sie den Tag darauf nach Lhasa weitergingen. Das bedeutete Tee und Butter. Der junge Mann lächelte und nahm seine Last wieder auf. Ehrenwerter, rief er, als er die Höhle mit dem Wasser betrat. Auf dem Pass befinden sich Händler. Morgen werden wir vielleicht wieder Butter und Zucker haben. Ich werde eingehend nach ihnen Ausschau halten. Der alte Mann gluckste, während er bemerkte, ja, ja, aber, jetzt schlafen wir. Der junge Mann half ihm auf die Füße und führte ihm seine Hand an die Wand, worauf sich dieser wankend in sein inneres Abteil aufmachte. Der junge Mönch legte sich hin und scharrte für seine Hüftknochen eine Mulde. Eine Zeit lang lag er da und dachte über all das, was er gehört hatte, nach. War es wirklich wahr, dass die Menschen nur Unkraut, nur Versuchstiere waren? Nein, dachte er, einige von uns gaben wirklich ihr Bestes unter sehr schwierigen Umständen und unsere Mühsale waren dazu da, uns anzuspornen, es noch besser zu machen und aufwärts zu klettern, denn an der Spitze gibt es immer genügend Platz. Mit diesen Gedanken fiel er in einen tiefen Schlaf. Kapitel 7. Der junge Mönch drehte sich um und fröstelte. Schlaftrunken rieb er sich die Augen und setzte sich auf. Der Eingang zur Höhle war gegen die Dunkelheit des Innenraums eine düstere Graustelle. Die Luft war beißend. Schnell schlang der junge Mann seine Robe um sich und eilte zum Eingang. Die Luft war hier tatsächlich kalt. Der Wind ächzte und rauschte durch die Bäume und Blätter. Auf der Lehseite kuschelten sich die kleinen Vögel nahe an den Stamm. Der See war unruhig und stürmisch, während die vom Wind getriebenen Wellen gegen das Ufer schlugen. Und selbst das Riedgras bog sich nach unten in Protest gegen diese Kraft. Der neugeborene Tag war grau und trüb. Dahinziehende schwarze Wolken wallten über den Gebirgskamm hinweg und trieben sie wie Schafe von den Himmelhunden gehetzt über die Hänge hinab. Auch der Berg war in Wolken gehüllt und so schwarz wie die Felsen selber. Und immer wieder stürzten Wolken herab und verschlangen die Landschaft und ertränkten die Ebene von Lhasa in einem Meer von rollendem Nebel. Eine plötzliche Windböe und eine Wolkenformation fegten über den jungen Mönch hinweg. Sie war so dick, dass er weder den Höhleneingang noch seine vor das Gesicht gehaltene Hand sehen konnte. Etwas zur Linken, da wo er stand, zischte und spritzte das Feuer, während dem feuchte Tropfen hineinfielen. Hastig brach er Äste entzwei und häufte sie auf die noch immer glühende Glut und blies, damit sich die Äste schneller entzündeten. Das feuchte Holz spritzte und rauchte und es dauerte lange, bis es zur Flamme wurde. Das Stöhnen des Windes erhob sich zu einem Schreien. Die Wolken wurden dicker, und ein heftiger Hagelschlag trieb den jungen Mönch dazu, Schutz zu suchen. Das Feuer zischte und ging langsam aus. Jedoch bevor es ganz aus war, spurtete der junge Mann noch einmal hinaus und ergriff einen noch immer brennenden Ast. Schnell trug er ihn zum Höhleneingang, wo er vor dem schlimmsten Sturm geschützt war. Unglücklich darüber, stürzte er sich erneut hinaus, um wenigstens noch so viel Feuerholz wie möglich zu retten. Feuerholz, das nun vor Wasser triefte. Eine Weile stand er vor Anstrengung keuchend da, dann zog er seine Robe aus und wrang das meiste in ihr enthaltene Wasser aus. Nun überfiel der Nebel auch noch die Höhle, und der junge Mann musste seinen Weg an der Felswand entlang tasten. Vorsichtig ging er weiter hinein, bis er schließlich mit dem großen Felsen, unter dem er zu schlafen pflegte, kollidierte. Was ist los? Fragte die Stimme des alten Einsiedlers. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Ehrenwerter, erwiderte der junge Mann besänftigend. Die Wolken sind heruntergekommen, und unser Feuer hat den Geist aufgegeben. Macht nichts, sagte der alte Mann philosophisch, es gab Wasser bevor es Tee gab, lasst uns sodann Wasser trinken, und Tee und Zamper verschieben wir, bis es uns das Feuer wieder erlaubt. Ja, Ehrenwerter, antwortete der junge Mann, ich werde sehen, ob ich unter dem überhängenden Felsen nochmals ein Feuer entfachen kann, ich habe für diesen Zweck extra einen brennenden Ast gerettet. Er machte sich wieder zum Eingang auf. Der Hagel prasselte nur so hernieder, und der ganze Boden war über und über mit Eiskörnern bedeckt. Punkt 141. Es wurde noch dunkler. Ein peitschenähnlicher Knall durchdrang die Stille, dem ein tiefes Donnergrullen folgte, das rundum in dem weiten Tal widerhallte und erneut widerhallte. Ganz in der Nähe rutschten Steine herunter, und die Erde bebte, als die Steine mit großer Wucht am Fuße des Berges aufschlugen. Die häufigsten Steinschläge nehmen ihren Anfang durch die Schwingungen des Donners oder durch die in die großen Felsen einschlagenden Blitzschläge. Und der junge Mönch fragte sich, ob es vielleicht wieder eine Einsiedelei wie eine Feder im Sturmweg gefegt hatte. Eine Weile stand er da und lauschte gespannt, ob er vielleicht einen Hilferuf hörte. Schließlich wandte er sich ab und bückte sich nach dem noch glühenden Ast. Vorsichtig brach er die Zweige in kleine Stücke und fütterte die Flammen erneut. Dichte Rauchwolken stiegen empor, die vom Sturmtal anwärts geblasen wurden. Doch durch den zutage liegenden Felsen geschützt, wuchsen die Flammen zusehends. In der Höhle fröstelte es den alten Einsiedler, während die nasse, kalte Luft durch seine dünne und abgewetzte Robe drang. Der junge Mönch befühlte seine Decke, doch auch die war feucht. Er nahm den alten Mann an die Hand und führte ihn langsam zum Höhleneingang, wo er ihn bat, sich zu setzen. Vorsichtig zog der junge Mann die brennenden Zweige näher heran, sodass der Alte die Wärme spüren und sich erfreuen konnte. »Ich werde jetzt Tee machen«, sagte er, »das Feuer reicht jetzt aus.« Dann eilte er in die Hölle zurück, um die Wasserkanne und die Gäste zu holen. Bald darauf kehrte er wieder zurück. »Ich werde die Hälfte des Wassers ausschütten«, sagte er, »dann müssen wir nicht so lange warten, und das Feuer ist ohnehin ein bisschen zu klein für eine ganze Kanne.« Seite an Seite saßen sie dann dort, gegen den schlimmsten Ansturm der Elemente durch den überhängenden und die seitlich hervortretenden Felsen geschützt. Die Wolken waren dick, und kein Vogel sang oder bewegte sich. »Es wird einen harten Winter geben«, rief der alte Einsiedler aus. »Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ihn nicht mehr erleben muss. Wenn ich dir mein ganzes Wissen gegeben habe, kann ich mein Leben hinlegen und ich werde frei sein für meine Abreise ins himmlische Reich, wo ich einmal mehr in der Lage sein werde zu sehen.« Er sann einen Augenblick schweigend nach, während der junge Mönch die dichten Nebelschwaden auf dem Wasser beobachtete, dann fuhr der Einsiedler fort. »Es ist in der Tat hart, all die Jahre in totaler Dunkelheit zu warten und niemanden einen Freund nennen zu können. In einer solchen Armut ganz alleine zu leben, dass sogar warmes Wasser ein Luxus erscheint. Die Jahre schleppten sich dahin, und ich habe ein langes Leben hier in dieser Hölle zugebracht, und nie habe ich mich weiter von ihr entfernt als bis zu diesem Feuer jetzt. Ich habe schon so lange nicht mehr gesprochen, dass selbst meine Stimme nur noch als ein Krächzen aus der Kehle kommt. Und bis du kamst hatte ich weder Feuer noch Wärme gehabt, noch hatte ich Kameradschaft während des Sturms, wenn der Donner die Berge erschütterte und die Felsbrücken herunterfielen und mich einzumauern drohten.« Der junge Mann erhob sich und schlang die nun von der Wärme des Feuers getrocknete Decke um die dünnen Schultern des Älteren. Dann kehrte er zu der Wasserkanne zurück, wo der Inhalt inzwischen leise brodelte. In die Kanne hinein kam ein großzügiges Stück Ziegeltee, worauf sich das Brodeln sogleich einstellte, als die kalten Stücke das Wasser unter den Siedepunkt brachten. Doch alsbald stieg der Dampf wieder auf, und in das Wasser folgte der Borax und der letzte Zucker. Der neu geschälte Stock wurde kräftig in Aktion gesetzt und ein flaches Stück diente als Schöpfer, um die Oberfläche von den schlimmsten Zweigen und Trümmern zu säubern. Tibetischer Tee, China-Tee, ist die billigste Sorte Tee, die aus dem zusammengemixten der besseren Sorten bestand. Er ist der zurückbleibende und in den Staub geworfene Rest, nachdem die Frauen die allerbesten Blätter von den Pflanzen gepflückt haben. Das Ganze wird dann zu Blöcken oder Ziegeln gepresst und über die Bergpässe nach Tibet gebracht, wo die Tibetaner, die sich nichts Besseres leisten können, die Blöcke durch Tauschhandel erwerben und sie als einen der Hauptartikel ihrer harten Existenz brauchen. Borax ist ein notwendiger Zusatz, da der Tee so rau und so grob ist, dass er häufig zu Magenkrämpfen führt. Der Hauptteil des Tee-Kock-Rituals bestand also darin, die Oberfläche von den Trümmerstückchen zu reinigen. »Ehrenwerter«, fragte der junge Mönch, »sind Sie denn nie zum See oder zu der großen Steinplatte auf der rechten Seite dieser Höhle gegangen?« »Nein«, erwiderte der Einsiedler, »seit ich von den Männern aus dem Weltraum in diese Hölle gebracht wurde, bin ich nie weiter weg gewesen als zu diesem Punkt, wo wir jetzt sitzen. Aber warum sollte ich auch? Ich kann das, was sich um mich herum befindet, nicht sehen. Ich kann auch nicht gefahrlos zum See gehen, da ich hineinfallen könnte. Und nach den vielen Jahren in der Höhle, in der Dunkelheit, bemerkte ich, dass die Sonnenstrahlen meiner Haut zusetzten. Als ich zuerst hierher kam, war es mir noch möglich, den Weg bis zu diesem Punkt zu fühlen und von der Sonne erwärmt zu werden. Doch seit vielen, vielen Jahren blieb ich mal noch drinnen. Was haben wir im Augenblick für ein Wetter? Schlechtes, Ehrenwerter, antwortete der junge Mönch. Ich kann unser Feuer sehen, und ich kann noch ganz schwach dahinter die Umrisse eines Felsens sehen. Alles andere ist von dickem grauen Nebel verhangen, von den Sturmwolken aus den Bergen, einem Sturm aus Rendien. Müßig untersuchte er seine Nägel, die sehr lang waren. Unbequem lang. Er suchte herum und fand einen schmalen zerfallenen Stein, einen verbrannten Stein, der bei einem Vulkanausbruch Jahrhunderte zuvor aus dem Berg geschleudert worden war. Voll Tatendrang feilte er damit auf den Nägeln jedes Fingers herum, bis sie auf die gewünschte Länge angetragen waren. Auch die Fußnägel waren dick und hart und ebenfalls zu lang. Sich fügend zog er zuerst den einen Fuß heran und dann den anderen, bis er schließlich alle Nägel bis zur Zufriedenheit getrimmt hatte. »Kannst du irgendeinen der Pässe sehen?« fragte der alte Mann. »Die Händler stecken sich ja wegen des Nebels in den Bergen fest?« »Ja, das ganz bestimmt«, rief der junge Mann aus. »Sie werden ihren Rosenkranz beten in der Hoffnung, dass es die Teufel von ihnen fernhält. Wir werden diesen Tag, oder die Nacht, oder bis sich der Nebel lichtet, keine Händler sehen. Und selbst dann, der Boden ist mit gefrorenem Hageldick übersät.« »Nun denn«, antwortete der Alte, »dann sollten wir mit unserem Gespräch fortfahren. Gibt es noch mehr Tee?« »Ja, es gibt noch mehr«, erwiderte der junge Mönch. »Ich werde Ihre Schale füllen, Sie müssen ihn jedoch schnell trinken, denn er kühlt sehr schnell ab. Hier ist er. Ich werde noch mehr Holz auflegen.« Er hielt inne, um die Schale in die ausgestreckten Hände des alten Mannes zu setzen. Dann erhob er sich, um noch mehr Holz in das prasselnde Feuer zu werfen. »Ich hole nur noch etwas Holz aus dem Regen«, rief er, indem er sich in den dicken Nebel hineinbegab. Kurz darauf kehrte er zurück und schleppte Äste und Zweige mit sich, die er im Umkreis des Feuers auslegte, sodass sie durch die Hitze bald trocknen würden. »Nun, Ehrenwerter«, sagte er, und setzte sich in die Nähe des alten Mannes. »Ich bin bereit zuzuhören, wenn Sie zum Sprechen bereit sind.« Der alte Mann verharrte einige Minuten in Schweigen, vermutlich durchlebte er in das Gespräch einen Augenblick. Der junge Mönch nutzte die Gelegenheit, um noch mehr Holz in das Feuer zu werfen. Dann sprach der Einsiedler erneut. »Ja, die Spannung in der Felsenhöhle wuchs und wuchs, und ich war von allen der, der unter der größten Anspannung stand. Das war verständlich, denn mir wurde das ganze Risiko aufgebürdet. Schließlich, als die Spannung beinahe einen unerträglichen Punkt erreicht hatte, sprach der Admiral einen knappen Befehl. In der Nähe meines Kopfes regte sich ein Techniker und plötzlich machte es Klick und unmittelbar danach fühlte ich sämtliche Höllenschmerzen durch meinen Körper jagen. Ich schien anzuschwellen und war nahe am Bersten. Gezackte Blitze durchzuckten meinen Kopf, und meine leeren Augenhöhlen fühlten sich an, als wären sie mit glühenden Kohlen gefüllt. Es folgte ein unerträgliches Zerren. Dann ein scharfes, schmerzvolles Reißen und ich trudelte und wirbelte, so kam es mir vor, durch alle Ewigkeit hindurch. Ein Krachen, ein Knallen und ein fürchterlicher Lärm begleitete mich. Ich fiel mich drehend und purzelnd Hals über Kopf nach unten und immer weiter nach unten. Dann fühlte ich, als befände ich mich in einer langen schwarzen Röhre aus einem wolligen, anschmiegbaren Material, und am Ende der Röhre erschien ein blutrotes Leuchten. Nun hörte das Drehen auf und ich begann, ganz, ganz langsam dem Leuchten entgegen aufzusteigen. Manchmal glitt ich zurück, manchmal kam ich zum Stehen, doch ein schrecklicher und unerbittlicher Drang trieb mich immer wieder an, schmerzvoll, stockend, jedoch stets aufwärts. Schließlich erreichte ich die Quelle des blutroten Leuchtens und konnte nicht weiter. Eine Haut oder Membran oder etwas blockierte meinen Weg vorwärts. Ich wurde immer wieder gegen dieses Hindernis gedrängt. Und immer wieder wurde ich am Weiterkommen gehindert. Der Schmerz und der Schreck nahmen zu. Eine heftige Schmerzwelle ereilte mich und eine ungeheure Kraft hinter mir stieß mich immer wieder gegen diese Sperre. Ein schreiendes, zerreißendes Geräusch folgte, und ich wurde mit hoher Geschwindigkeit durch die an sich zusammenfallende Sperre getrieben. Ich raste aufwärts, bis mein Bewusstsein aufgrund des entsetzlichen Schocks undeutlich und ausgelöscht wurde. Ich hatte einen verschwommenen Eindruck von Fallen und Fallen. In meinem Kopf dröhnte eine Stimme: Steh auf, steh auf! Eine Übelkeitswelle nach der anderen überfiel mich. Und immer wieder ermunterte mich die eindringliche Stimme: Steh auf, steh auf! Schließlich, in völliger Verzweiflung, riss ich die Augen auf und trappelte mich taumelnd auf. Doch, nein, nein, ich war körperlos. Ich war ein entkörperter Geist und frei überall auf dieser Welt umherzustreifen. Diese Welt? Was war das für eine Welt? Ich blickte mich um, und sogleich wurde mir die Fremdartigkeit dieses Ortes bewusst. Die Farben waren alle falsch. Das Gras war rot, und die Felsen waren gelb. Der Himmel hatte einen grünlichen Anstrich, und es gab zwei Sonnen. Die eine war blau-weiß und die andere orange. Und erst die Schatten. Es gibt keine Möglichkeit, die von zwei Sonnen ausgehenden Schatten zu beschreiben. Doch noch schlimmer, die Sterne zeigten sich auch bei Tageslicht am Himmel. Die Sterne hatten alle Farben, rot, blau, grün, gelb und sogar weiß. Sie waren auch nicht so weit verstreut wie die Sterne, die ich gewohnt war. Hier war der Himmel mit Sternen übersät wie der Boden mit Steinen. Von weit her kam Lärm, kamen Klänge. Und selbst unter Aufbietung aller Fantasie konnte ich diese Klänge nicht als Musik einordnen, obwohl ich nicht daran zweifelte, dass es Musik war. Die Stimme kam wieder kalt und unerbittlich: Bewege dich und wünsche dir, wo du hingehen möchtest. So dachte ich an den Ort zu schweben, von wo die Klänge herkamen, und schon war ich dort. Auf einem flachen Stück roten Rasens, der mit purpurnen und orangenen Bäumen umsäumt war, tanzte eine Gruppe junger Leute. Einige trugen Gewänder mit überraschenden Farbtönen, und andere wiederum trugen überhaupt nichts. Nun, diesen letzteren bedarf es keinen Kommentars. Unweit auf der einen Seite saßen auf Sitzen mit Beinen andere und spielten Instrumente, die jedoch zu beschreiben, über meine Möglichkeit hinausgeht. Und erst der Lärm, den sie veranstalteten, ist noch unmöglicher zu beschreiben. Alle Töne schienen falsch zu sein, und auch der Takt war mir völlig fremd. Geh in ihre Mitte, befahl die Stimme. Plötzlich dämmerte es mir, dass ich über ihnen schwebte, und so wünschte ich mich auf einen freien Fleck Gras und dachte, darauf zu sein. Bei dessen Berührung fühlte es sich heiß an und ich fürchtete, meine Füße zu versengen, bis ich mich darauf besann, dass ich ja gar keine hatte, sondern lediglich ein entkörperter Geist war. Das Letztere wurde für mich bald ersichtlich. Eine nackte junge Frau, die einem grell gekleideten jungen Mann hinterherjagte, rannte direkt durch mich hindurch und keiner von uns beiden spürte etwas. Die junge Frau fing ihren Mann ein, hakte sich bei ihm unter und führte ihn weg hinter die purpurnen Bäume, von wo aus Freudenschreie und Lachen erschollen. Die Benutzer der Musikinstrumente fuhren fort, diese Falsche anzuwenden, und jedermann schien bemerkenswert zufrieden zu sein. Ich stieg völlig ohne mein eigenes Wollen auf. Ich wurde wie ein Drachen, der von einem Jungen an der Leine geführt wird, gelenkt. Ich stieg immer höher und höher, bis ich in weiter Ferne das Schimmern von Wasser erkennen konnte, oder war es überhaupt kein Wasser? Die Farbe war ein blasses Lavendel, das auf den Wellenkämmen golden aufblitzte. Das Experiment hat mich vermutlich umgebracht, folgerte ich, und nun befand ich mich in der Vorhölle, im Land der vergessenen Leute. Denn, keine Welt konnte solche Farben, solch seltsame Dinge haben, nein, murmelte die unerbittliche Stimme in meinem Kopf. Das Experiment war ein Erfolg. Du wirst jetzt über all das, was geschieht, einen Kommentar erhalten, sodass du besser informiert bist. Es ist von großer Bedeutung, dass du alles verstehst, was dir gezeigt wird. Daher pass gut auf. Gut aufpassen. Konnte ich denn etwas anderes tun? Fragte ich mich kläglich. Ich stieg immer höher und höher. In der Ferne sah ich einen hellglitzernden Schimmer, der sich am Horizont entlang erstreckte. Und da standen sonderbare und furchterregende Formen wie die Teufel am Tor zur Hölle. Ganz schwach konnte ich helle Stellen ausmachen, die ab und aufstiegen und von Form zu Form schossen. Und überall rundherum gab es riesige Fahrbahnen, die von diesen Formen in alle Richtungen ausstrahlten wie die Blätter einer Blume von ihrem Zentrum aus. All dies war ein Mysterium für mich. Ich konnte die Natur dessen, was ich sah, kaum verstehen, und so blieb mir nichts anderes übrig, als staunend dort zu schweben. Abrupt befand ich mich wieder in Bewegung, jedoch das mit zunehmender Geschwindigkeit. Ich verlor an Höhe. Ich kam völlig unwillkürlich herunter bis zu einem Punkt, wo ich Eigenheime erkennen konnte, die auf beiden Seiten der in allen Richtungen verlaufenden Fahrbahnen entlang verstreut waren. Jeder Wohnsitz schien mir, zumindest von der Größe her, jener höchstadeligen von Lasser zu sein, und zu jedem gehörte ein ansehnliches Stück Land. Merkwürdige Metalldinger polterten über die Felder und machten etwas, das nur ein Bauer beschreiben könnte. Doch dann, als ich noch tiefer gebracht wurde, entdeckte ich ein sehr großes Grundstück, das hauptsächlich aus seichtem Wasser bestand, auf dem sich durchlöcherte Bänke befanden. Wundersame Pflanzen gediehen auf den Bänken komplizierteren als das von einer Spinne gesponnene Netz verband. Die Fahrbahnen waren mit dahinrasendem Verkehr gefüllt. Über und unter mir flogen mit Leuten beladene mechanische Vögel umher. Sie wichen einander mit einer Fertigkeit aus, die mich mit äußerster Bewunderung erfüllte. Ein darasender mechanischer Vogel kam direkt auf mich zu. Ich sah vorne einen Mann hinausschauen, doch er sah mich nicht. Mein ganzer Körper zog sich bei dem Gedanken der drohenden Kollision zusammen und wand sich vor Angst, jedoch das komische Ding raste weiter, durch mich hindurch, und ich fühlte nichts. Was war ich überhaupt? Ach ja, ich erinnerte mich, ich war ja nun ein entkörperter Geist. Doch ich wünschte mir, dass mir irgendjemand in meinem Kopf sagte, warum ich jedes Gefühl und hauptsächlich Angst empfinde, das auch ein normaler vollständiger Körper empfindet. Ich bummelte rund um diese Spitztürme und pendelte über die Fahrdämme. Und wieder entdeckte ich neue Wunder. Auf gewissen Höhen gab es erstaunliche hängende Gärten. Unvorstellbare Spielplätze für Leute, die offensichtlich Adelige waren. Doch die Farben waren alle verkehrt, und auch alle Leute waren nicht so, wie sie sein sollten. Einige waren Riesen und andere wiederum Zwerge. Einige waren unmissverständlich Menschen und andere wiederum überhaupt nicht. Einige waren in der Tat eine sonderbare Mixtur zwischen Mensch und Vogel, deren Körper aus einer menschlichen Konstruktion zu bestehen schien, jedoch eindeutig einen vogelähnlichen Kopf besaßen. Einige waren weiß, einige waren schwarz. Einige waren rot, während andere wiederum grün waren. Es gab alle Farben, nicht nur Farbtöne und Schattierungen, sondern ganz klare Grundfarben. Einige hatten an jeder Hand vier Finger und einen Daumen, und wieder andere hatten an jeder Hand neun Finger und zwei Daumen. Und eine Gruppe hatte drei Finger und Hörner, die aus den Schläfen ragten, und einen Schwanz. Beim Anblick der letzteren versagten meine Nerven, und ich wünschte mich hoch hinauf, aber schnell. Von meiner neuen Höhe aus umfasste die Stadt klar ersichtlich ein riesiges Gebiet, sie erstreckte sich so weit das Auge reichte, jedoch auf der einen Seite schien es in der Entfernung eine Lichtung zu geben, die frei von hohen Gebäuden war. Hier herrschte ein reger Luftverkehr. Glänzende Punkte, denn so erschienen sie mir von dieser Entfernung aus, segelten mit einer verblüffenden Geschwindigkeit in ein horizontal fliegendes Flugzeug hinein. Ich bemerkte, wie ich auf diese Gegend zuschwebte. Und während ich mich ihr näherte, entdeckte ich, dass das ganze Gebiet aus Glas gefertigt schien. Und auf dessen Oberfläche befanden sich merkwürdige Metallfahrzeuge. Einige waren kugelförmig und schienen von ihrer Flugrichtung her, über die Grenzen dieser Welt hinaus zu reisen. Andere, wie zwei Metallschellen, die Rand auf Rand aneinander hafteten, schienen auch für die Raumfahrtreise zu sein. Und wieder andere waren wie Wolfspeere. Ich beobachtete, dass diese, nachdem sie sich auf eine festgesetzte Höhe anhoben, in die Horizontale gingen und zu einem unbekannten Ort dieses Landes reisten. Es war ein erstaunliches Kommen und Gehen. Und ich konnte kaum glauben, dass eine Stadt all diese Leute fassen konnte. Alle Bewohner einer Welt waren hier versammelt, dachte ich. Doch wo befand ich mich? Und ich fühlte, wie mich Panik ergriff. Die Stimme antwortete mir und sagte, du musst verstehen, dass die Erde ein sehr kleiner Ort ist. Die Erde ist wie eines der kleinsten Sandkörner am Ufer des Glücksflusses. Die anderen Welten dieses Universums, in dem sich auch deine Welt befindet, sind genauso zahlreich und unterschiedlich wie der Sand, die Steine und die Felsen, die das Ufer des Glücksflusses zieren. Doch dies ist nur ein Universum. Es gibt eine Unzahl von Universen, genauso wie es eine Unzahl von Grashalmen gibt. Die Zeit auf der Erde ist nur gerade ein Zucken im Bewusstsein der kosmischen Zeit. Die Distanzen auf der Erde sind bedeutungslos. Sie sind unwichtig und existieren im Vergleich zu den größeren Distanzen im Weltraum nicht. Zurzeit befindest du dich auf einer Welt in einem ganz und gar anderen Universum, einem Universum, das so weit von der Erde, die du kennst, entfernt ist, dass dies über dein Verständnis hinausginge. Es wird die Zeit kommen, wo die größten Wissenschaftler deiner Welt zugeben müssen, dass es noch andere bewohnte Welten gibt, und dass die Erde nicht, so wie sie jetzt glauben, das Zentrum der Schöpfung ist. Du befindest dich zurzeit auf der Hauptwelt einer Gruppe, mit mehr als 1000 Welten. Jede dieser Welten ist bewohnt, und jede schuldet dem Meister dieser Welt, auf der du dich jetzt befindest, Untertanentreue. Jede Welt ist völlig selbstverwaltet, obwohl sie alle eine gemeinsame Politik verfolgen. Eine Politik, die zum Ziel hat, die schlimmsten Ungerechtigkeiten, unter denen die Leute leben müssen, zu beseitigen. Eine Politik, die sich dem ständigen Verbessern der Bedingungen von allem, was lebt, widmet. Jede Welt beherbergt eine andere Personenart. Einige sind klein, wie du gesehen hast, und einige sind groß, wie du auch gesehen hast. Und einige sind, von deinem Standort her, eher grotesk und fantastisch, und andere wiederum sind, wie man vielleicht sagen könnte, wunderschön und engelhaft. Man sollte sich jedoch nie von der äußeren Erscheinung irreführen lassen, denn die Absichten aller sind gut. Diese Leute schulden dem Meister der Welt, auf der du dich zurzeit befindest, Untertanentreue. Es wäre zwecklos und würde deine Intelligenz zu sehr überfordern, wenn wir versuchten, dir die Namen zu nennen, weil die Namen in deiner eigenen Sprache und deinem eigenen Verständnis keine Bedeutung hätten, sie würden dich höchstens nur noch mehr verwirren. Diese Leute schulden also, wie ich bereits erwähnt habe, dem großen Meister dieser Welt Untertanenreue. Er ist einer, der zu keiner Zeit territoriale Ansprüche erhebt und dessen Hauptinteresse nur darin besteht, den Frieden zu erhalten, sodass alle Menschen, egal welcher Form, Größe oder Farbe, die ihnen zugeteilten Tage leben dürfen, um sich dem Guten zu widmen anstelle der Zerstörung, die sich immer dann einstellt, wenn sich eine Person zur Wehr setzen muss. Hier gibt es keine großen Armeen, es gibt auch keine kämpfenden Horden. Es gibt Wissenschaftler, Händler und selbstverständlich auch Priester sowie Forscher, jene, die auf weit entfernte Welten reisen, während sie stets die Zahl jener, die sich dieser mächtigen Gemeinschaft anschließen möchten, erhöhen. Jedoch wird niemand ersucht, mitzumachen. Und diese, die dieser Föderation beitreten, tun dies auf eigenen Wunsch, und nur, wenn sie ihre Waffen zerstört haben. Die Welt, auf der du dich jetzt befindest, ist das Zentrum dieses besonderen Universums. Sie ist das Kultur- und Wissenszentrum und es gibt kein größeres. Hier ist eine spezielle Reiseform entdeckt und entwickelt worden. Jedoch diese Methode hier zu erklären, würde die Hirne der größten Wissenschaftler auf der Erde überfordern. Sie haben noch nicht den Stand erreicht, in 4 oder 5 Dimensionsbegriffen zu denken. Deshalb wäre eine entsprechende Diskussion für sie bloß ein Kauderwelsch, bis sie ihre Köpfe nicht von all jenem Glauben, der sie schon so lange gefangen hält, befreien können. Das, was du zurzeit siehst, ist die führende Welt, so wie sie heute ist. Wir möchten, dass du sie bereist und dir ihre mächtige Zivilisation ansiehst. Eine Zivilisation, die so fortgeschritten und so großartig ist, dass du vielleicht gar nicht in der Lage bist, sie zu verstehen. Die Farben, die du hier siehst, sind anders als diejenigen, die du auf der Erde gewohnt bist. Doch die Erde ist nicht das Zentrum der Zivilisation. Punkt 155. Die Farben sind auf jede Welt anders und hängen von den Umständen und Voraussetzungen jeder dieser Welten ab. Du wirst dir diese Welt ansehen und meine Stimme wird dich begleiten. Und wenn du von dieser Welt genug gesehen hast, um dir ihre Großartigkeit fassbar zu machen, dann wirst du in die Vergangenheit zurückreisen und sehen, wie Welten entdeckt und geboren werden, und wie wir versuchen, jenen zu helfen, die bereit sind, sich selbst zu helfen. Vergiss aber niemals, auch wir vom Weltraum sind nicht perfekt. Denn es kann, solange man sich in einem materiellen Seinszustand an irgendeinem Teil irgendeines Universums befindet, keine Perfektion geben, jedoch wir versuchen es und tun unser Bestes. Es gibt einige, die, wie du mir sicher zustimmen wirst, in der Vergangenheit sehr gut und einige, die zu unserem Bedauern, sehr schlecht gewesen sind. Wir begehren eure Welt, die Erde, nicht, sondern wir wünschen uns nur, dass ihr sie entwickelt und dort lebt. Wir müssen jedoch dafür sorgen, dass die Werke des Menschen nicht den Weltraum verschmutzen und die Menschen andere Welten gefährden. Doch nun wirst du mehr von dieser, der führenden Welt, sehen. Ich sann über all diese Welten nach, sagte der alte Einsiedler. Ich sann tief über die Bedeutung hinter den Bemerkungen nach, weil es mir schien, dass all dieses Gerede über die brüderliche Liebe nichts als Schein war. Mein eigener Fall, dachte ich, ist einer, der den Irrtum dieses Arguments aufzeigt. Hier bin ich nun, zugegebenermaßen ein armer und unwissender Bürger eines sehr armen, öden und unterentwickelten Landes, der völlig gegen seinen Willen gefangen genommen und operiert wurde. Und soweit ich wusste, wurde ich auch noch aus meinem Körper getrieben. Hier war ich also, wo? Das Gerede, so viel Gutes für die Menschheit zu tun, erschien mir daher eher hohl. Die Stimme unterbrach meine verwirrten Gedanken und sagte, Mönch, deine Gedanken werden uns durch unsere Instrumente vokalisiert, und deine Gedanken sind keine korrekten Gedanken. Deine Gedanken sind der eigentliche Irrtum. Wir sind die Gärtner, und es ist der Gärtner, der totes Holz wegräumen und unerwünschtes Unkraut pflücken muss. Doch, wenn es einen besseren Sprössling gibt, dann muss der Gärtner manchmal diesen Sprössling von der Mutterpflanze entfernen und ihn woanders veredeln, sodass er sich vielleicht als eine neue Spezies entwickeln oder sich sogar noch größer entwickeln kann als seine eigene Spezies. Gemäß deiner eigenen Ansicht bist du eher grob behandelt worden. Jedoch gemäß unserer Ansicht ist dir ein Zeichen der Wertschätzung erwiesen worden. Eine Ehre, eine verschaffte Ehre, die nur sehr, sehr wenigen Menschen der Weltspezies vorbehalten ist. Die Stimme zögerte und fuhr fort. Unsere Geschichte geht Milliarden von Edenzeitjahren zurück, Milliarden über Milliarden von Jahren. Doch lasst uns annehmen, dass das ganze Leben deines Planeten, den du Erden nennst, von der Höhe repräsentiert würde, dann könnte die Lebzeit der Menschen auf der Erde mit der Dicke eines einzigen Fahrbahnstrichs auf der Decke eines Raums verglichen werden. Daher, wie du siehst, ist der Mensch auf der Erde so neu, dass kein Mensch das Recht hat, auch nur den Versuch zu wagen, zu beurteilen, was wir tun. Später werden eure eigenen Wissenschaftler entdecken, dass ihre eigenen mathematischen Wahrscheinlichkeitsgesetze eindeutig darauf hinweisen, dass es Beweise für die Existenz von Außerirdischen gibt. Und sie werden auch darauf hinweisen, dass, um einen richtigen Beweis von Außerirdischen zu erhalten, sie weit über die Reichweite ihres eigenen Inseluniversums, das deine Welt umfasst, hinaus und in andere Universen dahinter schauen müssen. Doch dies ist weder die Zeit noch der Ort, um sich auf eine Diskussion dieser Natur einzulassen. Akzeptiere unsere Zusicherung, dass du gute Arbeit leistest, und dass wir selber es am besten wissen.